Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten, und in der letzten Folge sprachen wir darüber, was auf der Straße mit Tiny House alles schief gehen kann. Heute drehen wir den Spieß um. Heute sprechen wir über alles, was richtig gehen kann. Vor wenigen Tagen hat der wohl mit Abstand längste Transport eines Tiny House durch Europa stattgefunden. Spediteur Udo Palm hat ein Tiny House über sagenhafte 3261 Kilometer von Bad Segeberg in Deutschland, in Norddeutschland, Schleswig-Holstein bis nach Matala auf Kreta in Griechenland gefahren. Und während jede Holzhütte dann schon längst zerbrochen worden wäre, ist dieses Tiny House niegelnagelneu und unversehrt angekommen. Und ich habe jetzt Udo Palm mit seinem Sohn gemeinsam am Bildschirm. Wir machen ja auch eine Bildaufnahme, eine Videoaufnahme. Also lieber Udo, wenn du die nachher haben willst, darfst du die auch gerne verteilen. Erstmal moin, hallo.
Ja, moin moin in die Community und moin Community. Lieber Peter.
Oder so, ja. Bitte sei mal so nett, ihr seid momentan an der Schwarzmeerküste und ihr habt euch da zufällig getroffen. Wie kommt das, dass ihr da gerade so rumlungert?
Ja, tatsächlich, wir sind... So wie es die meisten wissen, ein relativ kleines Businessunternehmen mit zwei, bald drei Autos. Und wir fahren ja nicht nur die netten und schönen Tiny-Häuser vom Pedersen, sondern auch normale Transporte europaweit. Und jetzt haben wir hier gerade in Bulgarien, wo wir noch ein zweites Standbein haben, an der Schwarzmeerküste einen Schnittpunkt gefunden. Und sind jetzt hier mal so zwei, drei Tage gemeinsam und können mal so ein bisschen relaxen. Jonas wird das Auto weiter bewegen Richtung Griechenland. Dann vielleicht weiter nach Italien. Ich fahre zurück nach Deutschland, lade aus und kümmere mich dann darum, dass das erste von drei Tiny Häusern in diesem Jahr nach Kreta kommt.
So, wir haben ja schon seit längerem Kontakte. Ich habe ja 4 Jahre gebraucht, um überhaupt die rechtlichen Grundlagen für Kreta hinzubekommen. Eins hast du ja schon runtertransportiert mit Schweiß auf der Stirn.
Oh ja. Ja. Da kann ich mich sehr gut erinnern.
Ja. Das war sogar mitten im Sommer, nicht wahr?
Ja. Der kam ja relativ überraschend, der Auftrag. Und wie man oft so vollmundig, na klar, können wir das machen. Ich habe sicherlich langjährige Erfahrungen in Transporten aller Art und habe dieses Tiny House dann so aufgrund seiner Bauart, machte mir einen sehr soliden Eindruck, habe mir die Achsen, die Bremsanlage, alles mal näher angeschaut und das dann mal so, das kriegen wir hin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auf die Entfernung, wir fahren ja die sogenannte Balkanroute, von Norddeutschland aus über Ostdeutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn. Bis dahin war es alles noch lustig. Dann kam Rumänien, Bulgarien. Da fing die Herausforderung auch schon mal an mit Straßensperrungen und extrem kleinen Autos. Und ich muss also wirklich sagen, auf Autobahnen sind diese Gefährte schon eine Nummer für sich.
Ja.
Ich würde sagen, schneller als 70, wenn ich dann mal eine gute Strecke, wenig Wind, keinen LKW-Verkehr habe, traue ich mich mal auch sagen, auf der 75 zu fahren, dann ist aber schon empty. Und ich kann wirklich nur jedem raten, der meint, er will so ein Ding mal eben von A nach B bewegen, selbst mit dem dicksten Touareg oder Panamera oder was es da so gibt, selbst wenn du damit zum American Pickup kommst, da wirst du also sehr, sehr schnell an, oder da wird jedermann sehr, sehr schnell an seine Grenzen stoßen.
Nun ist ja der Transport etwas, als ich angefangen habe, wann war das? 2015. 2017 habe ich meine ersten beiden Prototypen also dann vorgestellt und seitdem produziere ich die ja nun in Serie. Und ich habe seinerzeit ja das geschafft, also bei der DEKRA den Prüfingenieur in Rostock zu fragen, was denn da alles zu tun ist. Und da habe ich das erste Mal was von dynamischen Festigkeitsnachweis Karosseriestatik gehört und Karosseriestatiker auch dann also berechnen lassen. Und ich weiß ja noch, dass in den sozialen Medien ich immer für dumm verkauft worden bin. Also was soll der Quatsch? Ach, die paar Kilometer ist ja keine Hürde. Komischerweise, seitdem wir über die Entfernung von 3000 Kilometer bis Kreta sprechen, ist diese ganze Lästerei verstummt. Das ist das Spannende. Also irgendwo ist da noch eine andere Liga, ja?
Ja, du bist mit diesem Tiny House unterwegs, natürlich auch everybody's Liebling, leider auch everybody's Liebling der Polizei. Die Kontrollen sind da also dann doch auch schon sehr in die Tiefe. die schauen sich so ein Ding also doch schon ziemlich genau an. Und so ein kleiner Gag am Rande in Österreich, die sind im Grunde genommen alle sehr, sehr moderat da, die Kontrollorgane. Aber ich habe da auch schon gesehen, wie ein Tiny House aus dem Verkehr gezogen wurde und auf einen Tieflader geladen wird. Und mit einem Tieflader, dann fangen die Probleme mal so richtig an. Jetzt wollen wir von dem monetären Part mal gar nicht sprechen. Ist also nicht damit getan, dass du den auf den Tieflader hebst. So ein Ding hat 4 Meter Höhe. Höhenbeschränkungen europaweit liegen bei allgemein 4 Meter, maximal 4,10 Meter. Die knackst du also locker auf den Tieflader. Desto niedriger der ist, umso teurer wird er. Und dann liegst du bei so einem Transport schnell mal in einem Prozentbereich, wo du sagen könntest, da hätte ich mir noch ein kleines Tiny House zusätzlich kaufen können.
Also mal ganz deutlich, also in vierstellige Richtung, fünfstellige bist du dann schon je nach Entfernung dann, oder?
Da kannst du mal fest von ausgehen, dass da so ein Kilometer inklusive, da muss ja auch je nachdem, wie du stehst, ein entsprechend schwerer Kran kommen. Also da wirst du beim Lastenkilometer schnell bei 10, 11, 12 Euro und mehr liegen.
Und die Wartezeit natürlich, also bis erstmal eine Genehmigung.
Ja, du musst dann ja erstmal alle, das ist das eine, du musst erstmal ein entsprechendes Unternehmen haben. Dann musst du, wie du schon sagst, auch eine Genehmigung dafür kriegen. Gut, das macht alles der Unternehmer, aber macht er ja nicht kostenlos. Und wie gesagt, dann wird's richtig haarig. Also wirklich, ich bin schon relativ froh, dass deine Tiny Häuser da mir diesbezüglich bisher noch keine Probleme bereitet haben. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, dann geht's allen sicherlich gut. Also wir haben die bis jetzt wirklich verkehrszulassungstechnisch und von der Straßenverkehrszulassungsordnung her locker und easy bedenkenlos transportieren können.
Du sagtest gerade, also die werden gerne angehalten. Ich habe ja auch immer schon die Vermutung gehabt, dass sie auch neugierig sind und einfach mal reinschauen wollen in die
Dinge. Na klar, da sind also sicherlich die Hälfte der Transporte, die wollen dann auch wirklich mal reingucken, wie so ein Ding aussieht.
Ja. Also, wenn du so sagst, sie sind angehalten worden. Ich habe ja so einen Fall vor 2 Jahren gehabt. Da gab es 3 Tiny House, die aus Polen da kamen. Gleich an der deutschen Grenze sind die angehalten worden mit Überbreite, Überhöhe, Übergewicht. Es war Ladung, weil dann ist das Problem, dass sie auch noch zeigen müssen, wie die Ladung eventuell nochmal gelöst werden soll, was aber dann nicht funktioniert. Das ist ja auch eine Frage, was auf den Fahrer zukommt, wenn da so auf einmal die Betriebserlaubnis dann vor Ort gerade mal gestrichen wird, oder?
Im Zweifelsfalle legen sie mir das Fahrzeug eben still, wird die allgemeine Betriebserlaubnis erzogen. Solange ich jetzt im zulässigen Bereich bin und Länge, Breite, Höhe, Gewicht nicht überschritten habe, kommt da jetzt auf mich erstmal nicht zu. Ist sehr, sehr ärgerlich für denjenigen, der es auf die Reise geschickt hat. Noch ärgerlicher für den, der es gekauft hat. Und darin besteht vielleicht der Unterschied. Wenn das Tiny House auf ein Gestell aufgebaut ist, dann ist er tatsächlich ein beweglicher Anhänger, auf dem eine Ladung steht.
Ja.
Dann kriege ich das Problem mit der Transportsicherung, ob die Verankerung im Rahmen, im Chassis eben tauglich ist. In Polen und Bulgarien ist er mit so einer Zulassung vielleicht nicht ganz so schwierig, aber Österreich, Tschechoslowakei, Tschechien ist das dann doch schon mal, gerade auch Deutschland, sehr, sehr anspruchsvoll. Für mich ist es ein gezogenes Fahrzeug, das eine Straßenzulassung hat, einen kleinen Fahrzeugschein dabei hat, Fahrzeugbrief dabei hat. Also ist das für mich im Prinzip ein Fahrzeug, das ich ziehe. Ob es jetzt ein Kippanhänger ist oder ein Autotransporter ist. Und so ist euer Tiny House für mich eben ein Anhänger. Deswegen können Sie mir da nichts mit Ladung anhängen.
Du sagtest also, bis Ungarn geht es noch, dann kommt Rumänien, Bulgarien. Was sind da die Besonderheiten? Nur schmale Straßen oder was noch?
Ja, in Rumänien muss ich ja zweimal so kurze Ausläufer der Karpaten passieren. Da steige ich ja schon mal relativ hoch und dann geht es auch nicht nur geradeaus, ist also etwas anders. Die Strecke Hamburg-Bremen, die ist ja vielleicht angenehmer zu fahren. Und Bulgarien, ja, da sind die Straßenverhältnisse eben, ich sage jetzt mal, wünschenswert. Da könnte einiges besser sein. So, und ab Griechenland geht es dann auch wieder nur Schnack Autobahn. So, und daraus resultiert dann auch die etwas längere Transferzeit, weil ich dann in Rumänien am Tag tatsächlich nicht mehr als 400 Kilometer fahre. Das ist sowohl für das Material als auch für den Fahrer schon eine echte Herausforderung.
Also du fährst wirklich auf eigenen Rädern einmal um Serbien herum, weil Serbien ja nicht die EU ist, sondern du müsstest ja da einmal raus und einmal wieder rein.
Da würden wir zolltechnisch echte Probleme bekommen. Also ja. Da müsste angemeldet werden, müssen Kautionen hinterlegt werden. Da sind die Kontroll- und Wartezeiten enorm hoch und die sind da relativ illustra mit ihren neuen Regelungen, ob sie gibt oder auch nicht gibt. Ne, das will man nicht.
da ist Rumänien und Bulgarien dann doch schon erheblich entspannter.
Der Grieche macht beim Import doch schon eher mal Probleme als alle anderen.
Ah, ja. Also da gibt es ja sowieso die Schwierigkeiten. Die haben ja große, Steuern auf Fahrzeuge. Je luxuriöser, desto teuer. Ich glaube, bis zu 40% nehmen die um. Das, was die Dänen früher auch hatten, ja. Diese Neidsteuer nannte man das ja früher in Dänemark. Aber deswegen müssen, man darf auch mit einem PKW, wenn man den einen deutschen PKW mit deutschem Kennzeichen in Griechenland hat, darf man nur ein halbes Jahr drin bleiben. Da muss man wieder raus. Sonst sind die radikal. Sonst sagen sie, okay, komm, weg damit. Also wir konfiszieren auch das Auto.
Ich bin mir nicht sicher, ob es ein halbes Jahr ist. Ich meine, es sind nur 3 Monate, aber ich bin da sicherlich nicht der Ansprechpartner für belastbare Informationen. Aber Kreta ist ja sowieso stark frequentiert. Sehr viele gut situierte Rentner, Aussteiger, Remote-Worker, ich sage immer, diese digitalen Nomaden, suchen sich ja häufig Kreta aus. Und da kommt es eben wirklich viele Transporte oder bei vielen Transportanfragen nicht zum finalen Transport, weil, wie du schon sagtest, die Einfuhrsteuern für Luxusautos so exorbitant hoch sind, dass es sich also echt nicht lohnt. Ich hatte da ein Beispiel, ein guter Freund von mir wollte einen Maserati nach Kreta bringen, aber bei 30.000 Euro hat selbst er geschluckt. Ich dachte also, da kaufe ich mir dann besser einen neuen Mittelklassewagen auf.
Deswegen fahren sie da alle immer diese alten Kisten und viele fahren dann Pickups. Ja? So.
Dann ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, damit die Griechen ihren Gebrauchtwagenmarkt da aufrechterhalten wollen. Wobei Pickup ist auch das schöne Schlagwort. Viele meinen ja aufgrund der Topografie auf Kreta, wäre interessant, sich so ein F200 oder ein Pickup in welcher Form auch immer. Das ist eine echte Herausforderung für eine Privatperson, ein Pickup auf Kreta zuzulassen. Also die sind im Normalfall Gewerbetreibenden vorbehalten. Darum empfehle ich wirklich jedem, der sich dann doch zu einem Fahrzeugtransport, 2-, 3-, 4-spurig, in welcher Form auch immer, nach Kreta durchringt, sich da vorher mal im deutschen Konsulat in Kreta belastbare Informationen zu holen. Also ich kann auch immer nur wieder an Bekannte und Freunde vermitteln, die dann mehr oder weniger hobbymäßig da mit der Zulassung machen, aber selbst die langjährigen Gedienten stoßen da immer wieder auf neue Herausforderungen.
Nun hast du gerade gesprochen, dass das so für alle möglichen Deutschen, also dort ein interessantes Land ist. Man spricht ja normalerweise in Deutschland über die Balearen oder die Kanaren, aber Kreta ist ja noch ein bisschen so die ruhigere Ecke, wo man nicht so viel drüber spricht. Nun fährst du oder fahrt ihr ja regelmäßig da runter. Habt ihr in letzter Zeit das festgestellt, dass das zunimmt, dass die Leute immer mehr Richtung Kreta, nicht nur urlaubstechnisch, sondern auch vielleicht auswanderungstechnisch gehen?
Also generell ist die Geschichte auf Kreta genauso angestiegen wie du schon sagst, Balearen, Spanien, Portugal oder eben hier auch Bulgarien gestiegen. Dann natürlich auch im Verhältnis Kreta mit dazu. Ich sage jetzt mal so ganz uncharmant, das Klientel gerade so nach Kreta ist dann doch schon etwas anderes als das auf dem Festland in Griechenland oder hier in Bulgarien sind also doch noch ein höherer Anteil an noch erwerbstätigen Auswanderern, die dann da remote arbeiten. Und so der Rentner, der jetzt Deutschland aus monetären Gründen verlässt, wird also Kreta aufgrund seiner gesamten Infrastruktur eben eher nicht ansteuern.
Also doch ein bisschen so die finanziell kräftigere Klientel, ja?
Ja. Ich sage immer so, dass das genau leistungspotenziellere.
Und dann wahrscheinlich, also das ist so meine Erfahrung, ich weiß nicht, ob du das genauso erlebt hast, dass so der Norden mehr pauschaltouristisch ist und der Süden eigentlich dann so die individuelle Ecke ist. Hast du da Erfahrungswerte?
Da bin ich jetzt eigentlich gar nicht so der Ansprechpartner, weil erstaunlicherweise wir fahren wirklich in alle Ecken auf Kreta und immer, ich komme da manches Mal an Häusern an, die finde ich dann auch wirklich nur mit Hilfe des Auftraggebers, weil die sind unter normalen Möglichkeiten gar nicht anzufahren. Kann man gut finden, muss man aber nicht. Und ansonsten, ja, ich war jetzt 2-3 Mal Kissamos da oben in der Ecke, Ritimno ist sicherlich in der Ecke, die stark frequentiert.
Nordwesten ist das, ja.
Ja, Matala oder ist auch sicher die Südseite sowieso. Also wie gesagt, wir fahren da im Prinzip ganz Kreta an und da gibt es eigentlich überhaupt gar keine Ecke, wo ich jetzt sagen könnte, da bin ich exorbitant stark oder da eben noch gar nicht gewesen. Okay. Kreta ist im Allgemeinen sehr beliebt und wie gesagt, ist auch eigentlich durchweg schön, kann man nicht anders sagen.
Ach ja, also meine Frau und ich sind ja auch schockverliebt, also ganz nebenbei. Also insofern kann ich das nur bestätigen. Wie lange fahrt ihr denn von Schleswig-Holstein bis nach Kreta runter? Du sagst, in Bulgarien fährst du nur 400 Kilometer. Wie viele Tage seid ihr unterwegs, um da runterzukommen?
Also geh mal davon aus, mit diesen Tiny-Häusern jetzt bei zunehmenden Tagestemperaturen werde ich doch schon 6 Tage sicherlich brauchen.
Oje, also knappe Woche, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Wie lange dauert die Überführung? Ihr fahrt dann über Athen, über Piräus nach Heraklion und dann runter an die Südküste. Wie lange fährt man eigentlich mit der Fähre rüber?
Die läuft, wir fahren ausschließlich mit der Minoan. Da läuft ja auch die Bluesterferry, aber die laufen so ziemlich identisch. Abends um 21 Uhr legen die ab und sind dann um 6 Uhr morgens auf Kreta in Heraklion.
9 Stunden Fahrt?
Ja.
Okay.
Ja.
Ist ja auch wieder ein ganzer Happen, ja. Ja,
super. Ja, mit so einem Gespann wie jetzt dem Sprinter und dem Tiny House musst du natürlich auch erstmal einen Fairplatz kriegen.
Ne? Ja,
okay. Weil jetzt wollen ja viele nach Kreta und viele kommen mit ihren Campern und Wohnwagen. Und wir sind ja, der Sprinter mit dem Anhänger, doch schon stramme 17 Meter, also fast 18. Und den Platz musst du erstmal chartern können.
Ah, wie sieht es aus mit dem Kostenbar für diejenigen, die mit dem Wohnmobil da runter wollen? Das ist ja eine andere Liga, als wenn du mit 17 Meter fährst. Aber was kostet eigentlich so ein Ticket da einfach von Piräus runter?
Also, auch da kann ich jetzt überhaupt gar keine belastbaren aus.
Ach, das macht ein Büro, ja.
Das hier, da ist ja Jonas jetzt der richtige Ansprechpartner.
Den haben wir doch nebenan, was kostet es so?
Für den letzten Transport haben wir jetzt für das Tiny House hin und zurück mit dem Sprinter liegen wir bei 1.800 Euro. Da ist ja jetzt am 6.6. der Transport für den. Das ist immer ganz unterschiedlich. Es ist auch einfach saisonbedingt, wie die Preise da gestaltet werden und wie kurzfristig und wie lange im Voraus man die Fähre bucht. Da machen sich die Preise immer so ein
bisschen. Das heißt, wenn man im Herbst und Winter bucht und das also dann noch langfristig, kommt man da zu Sonderpreisen?
Könntest du Glück haben, aber die lassen sich ja immer irgendwas anderes einfallen. erst war es Corona, dann war es der Russe und jetzt ist es der, weiß ich nicht.
Also,
da gibt es also die tollsten Geschichten, warum die Preise steigen, aber ich habe die noch nie fallen sehen.
Okay.
Vielleicht sollte man auch mal bemerken, eine Eigenheit, die man nur auf griechischen Straßen vorfindet oder bei der Bemautung der Straße. In Griechenland werden die Fahrzeuge nach Höhe bemautet, also jetzt nicht zwingend nach Gewicht, Länge und Breite, Länge oder Breite, sondern nach Höhe. Und mit so einem Tiny House von Pormachonas, wo wir nach Griechenland reinfahren, bis nach Piräus, da schießen die Tränen in die Augen, da machen andere einen kleinen 2-3 Tagesurlaube davon. Was wir da nur an Maut bezahlen.
Pro Strecke.
Ich habe da so einen Transponder, da lade ich dann immer. Früher habe ich da so im 100er, 200er Bereich aufgeladen, das ist ein Prepaid-System. Mittlerweile fange ich da unter 1.000 Euro Aufladung gar nicht mehr an. Und damit komme ich dann aber auch keine 2 Runden. Ne?
Ach, ist ja Wahnsinn, ist ja Wahnsinn.
Also, ja,
das ist auch der Grund, weshalb ich auch immer wieder sage, Freunde, wenn ein Tiny House erstmal runtergeht nach Kreta, das bleibt da unten, das kommt nicht wieder zurück. Also die Kosten wollen wir gar nicht haben, ja.
Willst du mir mein Geschäft kaputt machen?
Nein, du kannst ja gerne wieder zurückkommen, das nächste holen, aber ich glaube von Kreta zurück, das macht keinen so großen Sinn. Aber sag mal, die Leute, also wenn ich also unten Gäste habe, dann kommen die immer mit dem Kommentar, das sind ja ganz anders die Straßen als in Italien. Was sind so eure Erfahrungswerte, so qualitativ grundsätzlich auf Kreta?
Auf Kreta hast du sowohl als auch, also die Infrastruktur wird ja jetzt schon massiv erneuert. Also man wird also in absehbarer Zeit eine Inselrundfahrt auf gut befestigten autobahnähnlichen Straßen machen können. Aber diejenigen, die sich dann zu irgendwelchen Bergdörfern entschließen, die müssen dann doch schon mit einem kleinen Kulturschock rechnen, wenn die da so das erste Mal ihr neues Domizil begutachten wollen. Das ist schon, da treffen auch wir auf Herausforderungen. Ist also schon häufig genug vorgekommen, dass wir wirklich mit dem Solo-Sprinter externe Hilfe in Anspruch nehmen mussten, um dann umzuladen, weil wir dann die letzte Meile zum Kunden bei aller Liebe und langjährigen Erfahrungen und hohem Mut zum Risiko wirklich nicht mehr leisten konnten.
Wahnsinn. Das wird aber auf der Strecke Heraklion-Matala nicht der Fall sein. Das sind gut ausgebaute Straßen.
Ich hoffe, ich kann das bestätigen, wenn ich dort ankomme. Also wo waren wir beim letzten Mal? Ich habe den Namen vergessen.
Das war Paleochora Azugires. Ja.
Da war die Anfahrt also wirklich sehr, sehr gut. Das war auch sehr spektakulär. Der kleine Ort hat da Spalier gestanden und sich auf die Ankunft gefreut. Also die Antwort war in Ordnung. Wenn wir also da jetzt in der gleichen Qualitätsmarke liegen, dann sprechen wir nach dem Transport.
Ach, geh mal davon aus, Matala ist jetzt also touristisch schon eine ganz andere Hausnummer als ein kleines Bergdorf wie Azugires. Also da wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Spalier stehen und wahrscheinlich müssen wir aufpassen, dass die also dort nicht, also dass da ihre Notizen also auf dem Tiny House dort hinterlassen. Aber das ist schon eine andere Geschichte. Ich glaube, da freuen wir uns. Da ist richtig Party und am 18. bis 21. Juni, da dürft ihr nicht ankommen dort, weil dann ist das Matala Beach Festival, da ist richtig Party, da kommt ihr wahrscheinlich durch die Party gar nicht durch. Entweder davor oder danach. Ganz, ganz wichtig.
Das erste Tiny House ist ja sowieso für den 6.6. geplant.
Ja.
Und das zweite
war ich am 7. da auf.
Genau. Und das zweite Tiny House ist, wenn wir es zeitlich gesehen, auch mit der Anmeldung und allem, schaffen für den, ja, so kurz vorher, so 21.
Ja.
geplant.
Ja, also wie gesagt, 18. bis 21. ist die Hölle da unten los. Also bitte einplanen, dass ihr da...
Wir bemühen uns, dass der neue Owner schon das Festival da in seinem eigenen Tiny House...
Alles klar, super. Also ich denke, das reicht schon völlig aus. Also bevor jetzt unsere Kunden also sagen, Mensch, das Kind und unsere Zuhörer, wir wollen uns da gerne bitte auch in die Zugmaschine mit reinsetzen und die Tour mit euch fahren. Also
erstaunlicherweise bieten wir das ja tatsächlich an.
Ist
also
ein hohes
Alleinstellungsmerkmal. Häufig aufgrund der, um ein bisschen abzuschweifen, Tatsache, dass viele, die nach Kreta kommen, ihre eigenen Tiere, liebgewonnene Tiere von zu Hause mitnehmen. Da gibt es dann diese Boxer und Kurzschnauzen, die ja generell nicht fliegen dürfen. Katzen sind da auch häufig problematisch. Wir haben auch schon Zwergkaninchen und Zuchtkaninchen runtergebracht, die ja dann generell von keiner Airline mitgenommen werden. Da bieten wir dann also tatsächlich an, dass der Käufer deines Tiny Houses den Transport nebst seinem liebgewonnenen Haustier begleiten darf.
Und wir wundern uns schon, wo die ganzen großen Hunde herkommen. Die können doch nicht alle nur im Wohnmobil angekommen sein. Also die transportiert ihr dann runter.
Kreide mir bitte nicht alle an. Aber für einen Teil bin ich sicherlich verantwortlich.
Okay, das nächste Mal möchte ich gerne ein Foto von dir haben. Also mit Hund bitte am Arm. Ja,
so. Unbedingt.
Ja, okay, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das hat also auch auf Gegenseitigkeit Spaß gebracht. Weiterhin gute Fahrt. Wir freuen uns auf das nächste Treffen und wir werden uns dann sicherlich entweder in Schleswig-Holstein oder auf Kreta auch persönlich sehen. Kommt
unbedingt
nach Hause und fahrt vorsichtig. Tschüss.
Ciao.
Schönen Tag.
So, das war das Interview mit Vater und Sohn Udo und Jonas Palm. Mittlerweile ist das Tiny House an der Südküste Kretas, nämlich in Matala, angekommen. Wie ja auch im Interview besprochen, es werden jetzt noch zwei weitere Tiny Houses kommen, die bis Anfang Juli dort aufgestellt werden sollen und dann hoffentlich Ende Juli, Anfang August in Betrieb gehen können. Bis Ostern 2027 sollen das übrigens insgesamt 15 werden, das heißt 12 Parzellen werden jetzt zusätzlich zu den dreien, die jetzt ausgeliefert werden, noch hinzukommen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das jetzt weitergeht, dann drückt bitte in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen. Ich werde logischerweise regelmäßig auch wieder über Kreta berichten. Und wenn ihr das nächste Mal auf einer Grillparty oder bei Mutti oder bei Omi zum Geburtstag ein Thema ansprechen wollt, sprecht doch mal über Tiny House und erwähnt, dass ihr einen Tiny House Podcast kennt. Und ich verspreche euch, ihr werdet so viel positive Resonanz bekommen, weil das Thema Tiny House einfach positiv besetzt ist. Nur, was wir ja alle wissen, es gibt auch Scharlatane in diesem Markt, über die ich auch berichte und auch zukünftig weiter berichten werde. Und das mache ich jetzt mittlerweile im 6. Jahr, alle 14 Tage, jeden zweiten Montag kommt eine neue Folge raus. Das ist hier die 135. Folge und in 14 Tagen kommt die 136. Folge raus. Und bis dahin wünsche ich euch allen alles Gute, euer Peter Petersen.
Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-House einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.